Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sehr herzlich willkommen zu der DRS1-Sendung Treffpunkt. Heute Vormittag sind wir im faszinierenden Thema von den Mythen und von den Legenden unterwegs, von den Tierlegenden und Tiermythen. Zum Beispiel reden wir von dem Tier.
Das muss ein Riesenviech sein, wahrscheinlich Gorilla im Übermass, wo einfach Riesenfüße hat. Weil was man, glaube ich, gesehen hat, sind Füßabdrücke. Oder was man glaubt, gesehen zu haben, sind Fußabdrücke.
Der Yeti, meint die DRS1-Hörerin aus Aarau, der riesige Schneemensch, der im Himalaya leben soll. Oder, ja, denken Sie an den neuesten Tiermythos da bei uns in der Schweiz. Da soll ja im Mittelland ein schwarzer Panther unterwegs sein. Grosse Frage, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht?
Ich bin nicht ganz sicher. Zuerst habe ich geglaubt daran und dann habe ich im Fernsehen irgendein Bild gesehen, wo man ein schwarzes Büsi von Weitem im Wald sieht, die Strasse überqueren, und dann habe ich gedacht, nein, ich glaube das doch nicht.
Wir reden jetzt dann gerade mit dem Wildhüter, der in seinem Wald dem schwarzen Panther begegnet ist. Mein Name ist Tommy Scherer. Die Legende sagt, ich habe starke Gesichtsbehaarung und man sieht mich nur sehr selten in den Büroräumen. Wahr ist, ich bin klein, dick und 24 Stunden für Sie nonstop am Arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Bengals, 10 ab 9 ist es. Gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Der ominöse schwarze Panther, der seit ein paar Wochen im Mittelland im Wald von Kistenholz unterwegs sein soll. Wir haben bei uns auf DRS1.ch eine Online-Abstimmung, wo Sie Ihre Meinung dazu abgeben können, zum schwarzen Panther. Wir haben es dann im Verlauf der Sendung auch noch vom Yeti oder vom Nessie, von diesen Tiermythen, Tierlegenden. Im Moment sieht die Abstimmung so aus, dass die Mehrheit von unserem Publikum sagt, ja, ich glaube, dass der schwarze Panther tatsächlich unterwegs ist. In den nächsten paar Minuten sind wir jetzt mit dem Wildhüter Robert Käser, der jetzt gerade in seinem Wald im Mittelland ist, im Gespräch. Guten Morgen, Herr Käser.
Guten Morgen.
Sie verstehen ja, dass da eine Diskussion im Land stattfindet. Gibt es den Schwarzen Panther? Gibt es nicht? Weil es ist etwas Außergewöhnliches. Sie selber sagen aber, den gibt es, weil Sie dem begegnet sind. Ich glaube, am 2. Mai sind Sie auf einem Spaziergang mit der Frau und ihren beiden Hunden dem Schwarzen Panther begegnet. Können Sie unseren Hörern mal beschreiben, was das für eine Begegnung war?
Also, wir sind im Wald innen gestanden und haben den Panther auf einer Wegvergabelung gesehen. Der ist dort. Hat sich dort aufgehalten und dann haben unsere Hunde angerufen und dann ist der Panther geflüchtet auf dem Weg. Und wir haben ihn sehr, sehr gut gesehen und beobachten. Er ist etwa 70 Meter auf dem Waldweg gesprungen und ist dann einen grossen Satz über einen Platz, über einen Böschung rauf und ist dann im Unterholz verschwunden.
Haben Sie ihn können fotografieren in dieser kurzen Zeit, die Sie gesehen haben?
Leider nicht, das ist nur ca. 5 bis 10 Sekunden, dass wir das sehen konnten. Und wir sind schon ein bisschen perplex, als wir das gesehen haben, das Tier.
Ja, was ist Ihnen nachher durch den Kopf gegangen? Ich meine, Sie sind Wildhüter, Sie kennen sogar die Grosswildjagd, sind auch schon in Afrika gewesen und kennen Wildtiere. Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen?
Also mir ist gerade klar, es muss ein Panther sein. Und der Panther ist von einem Gehege ausgebrochen. Das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Weil es hat mir zuerst gedacht, es war gar nicht so verrückt scheuch gewesen. Wo wir gerade die ersten paar Sekunden gesehen haben, ist erst nachher geflüchtet. Und mir ist klar, es muss von einem Gehege aus sein. Oder von einem Zirkus ausgebrochen oder irgend so. Oder jemand hat den vielleicht gehalten und hat ihn nicht mehr können haben und hat ihn abgelassen.
Und hat ihn abgelassen. Jetzt haben Sie Folgendes gemacht. Sie haben eine grosse Holzfalle aufgestellt, um möglicherweise den Panther dort können zu fangen. Es gibt auch Fotofallen, die man aufgestellt hat, Fotokamera mit Bewegungsmelder, die dann so einen Panther, wenn er vorbeilaufen würde, würden fotografieren. Wie wollen Sie den anlocken, sagen wir mal, bei dieser grossen Holzkiste, die Sie fangen wollen? Wie soll das funktionieren?
Also, was ich da als erstes gemacht habe, ist mal die Jagdleitung verständigt. Ich habe angenommen, dass irgend von einem Halter die Meldung an die Polizei gegangen ist und von der Polizei an die Jagdleitung, ob wir so ein Tier im Wald gesehen haben. Wo das der dritte Fall war, habe ich der Polizei selber angerufen und dann haben die gesagt, sie haben keine Meldung diesbezüglich.
Mhm.
Und dann ist dann das losgegangen. Die Polizei hat dann so die Jagdverwaltung gemeldet. Und dann ist das, die Fallste von der Cora, ist die aufgestellt worden im Wald.
Was ist Cora?
Das ist eine Fachstelle für solche Sachen zu
Bern. Okay. Mhm. Und ja, was hat es denn dort drin? Fleisch? Oder wie will man den Panther anschauen?
Ja, das war eine grosse Kastenfalle gewesen. Also, die ist etwa 2,5 auf 1,30 Meter hoch und etwa 1,20 Meter, 30 breit.
Mhm.
Und dort hat man gehört, reingelegt, einfach ein bisschen Fleisch.
Mhm. Jetzt, Herr Käser, wir haben ein paar Leute gefragt, die RS1-Hörer, ob sie glauben, ja, der Panther gibt's, nein, der Panther gibt's nicht. Und man hat natürlich auch Leute gefunden, die skeptisch sind, zum Beispiel der Herr da.
Nein, beim besten Willen nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, eine überfütterte schwarze Katze, wie man sie in der Schweiz häufig sieht, von einer älteren Dame, die einsam ist und die ihrem lieben Kater einfach übermässig viel Whiskas gibt. So könnte ich mir den Schwarzpanther vorstellen.
Die Antwort haben wir ein paar Mal gehört, Herr Käser, eine riesengroße schwarze Katze. Was sagen Sie zu dem?
Also, genug Kenntnis, dass ich solche Tiere voneinander unterscheiden kann. Mhm. Ich bin seit über 30 Jahren bin ich hier im Wald tätig, seit 35 Jahren sogar. Und ich kann wirklich Hund und den Katz und den Panther voneinander unterscheiden. Mhm. Wie auch ein Fuchs und ein Hase und ein Reh, das ist kein Problem.
Jetzt, Herr Käser, wie wissen Sie, ob der Panther jetzt überhaupt noch da ist? Es gibt eine letzte Meldung, glaube ich, Ende Mai, eine Joggerin in Trimbach bei Olten, eben auch offenbar gesehen. Wie wissen Sie, dass der noch in Ihrem Wald ist, im Kästenholz?
Also, gesehen habe ich ihn hier im Jemi. Aber als der noch irgendwann ist und er nicht gefangen worden ist, dann ist der noch irgendwann im Wald oder auf dem Feld, tut sich irgendwie versteckt und tut auch, hat auch einen sehr grossen Aktionsradius.
Mhm. Herr Käser, danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns in der Sendung erschienen sind.
Das ist gern geschehen, mal.
Viel Erfolg und einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.
Merci vielmals. Der Robert Käser, Wildhüter in dem Wald, wo der Schwarze Panther angeblich soll unterwegs sein. Wir haben bei uns in der Sendung auch den Andreas Moser von Netz Natur. Sie kennen den Tierfilmer, den Wissenschaftler. Er begleitet uns heute in diesen zwei Stunden, wo wir über Tiermythen und Legenden reden. Kurze Einschätzung, Andreas Moser. Gibt's ihn nicht?
Es ist einfach extrem schwierig, jetzt so einer Person zu widersprechen, die so felsenfest überzeugt ist und doch nicht jetzt irgendjemand ist, der jetzt keine Kenntnis hat über Tiere. Das Verrückte ist einfach, dass wenn man im Internet ein bisschen googelt, in verschiedenen Sprachen, Black Panther, Pantera Nera und so weiter, dann tauchen überall in Italien, in England, in Deutschland, tauchen immer wieder so die auf, wo es nie eine Evidenz gibt, dass es sie tatsächlich gibt. Oder eben das gefakte Video von dieser schwarzen Katze aus Belgien zum Beispiel. Also es ist ein Phänomen und etwas ganz Verrücktes geht in meine Kindheit zurück. Ich mag mich erinnern, dass mir mein Vater erzählt hat, das ist doch um die 50 Jahre her, dass ein schwarzer Panther noch immer absieg und ich habe von dort weg immer Angst gehabt, in den Keller gehen, eine Flasche zu trinken holen oder so. Also das heisst, es ist etwas, das überall immer wieder rumgeistert und ausschließen kann man es grundsätzlich nie. Jetzt in diesem konkreten Fall ist einfach nie eine Verlustmeldung eingegangen. Mhm. Und damit sind natürlich Zweifel erheblich.
Zweifel sind da und das ist natürlich der Nährboden für alle Mythen und für alle Legendenbildung. Wir haben im Verlauf von dieser Sendung einen Haufen andere Tiermythen und Legenden. Zum Beispiel das, was wir als nächstes uns anschauen, das ist vielleicht die Tierlegende überhaupt. Das ist Nessie in Schottland im Loch Ness.
Camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir.
Orange and the room
Faithful, DRS1, 24 ab 9 ist es. Sie sind mit in der Sendung Treffpunkt, wo wir heute über Tiermythen und Legenden reden. Und eine von der ältesten Legenden ist die über das Loch Ness und das Seeungeheuer Nessie. Loch Ness, das ist ein See, entstanden in der Eiszeit, 30 Kilometer lang, 1,5 Kilometer breit, etwa 200 Meter tief und tiefschwarz ein Wasser hat. Und dort soll eben das Ungeheuer von Loch Ness leben, eine 20 Meter lange Seeschlange. Das erste Mal erwähnt wird das Seeungeheuer schon im Jahr 565. Aber so richtig berühmt wurde ist dann das Nessie 1933. Da hat nämlich eine regionale Zeitung von einem Ungeheuer berichtet und das hat Wellen geschlagen. Ein riesiges Tier sei da gesehen worden. Und Londoner Zeitungen haben dann sogar Reporter raufgeschickt und ein Zirkus hat 20'000 Pfund geboten für den, der das Ungeheuer fängt. Also das ist alles rund um den Mythos, um die Legende. Jetzt bin ich mit dem DRS-Korrespondent Martin Aliot verbunden. Guten Morgen, Martin Aliot. Wieso schafft das Nessie immer noch Schlagzeilen in den Medien? Ist das reine Geschäftemacherei oder steckt mehr dahinter?
Natürlich steckt mehr dahinter. Es ist sicher kein Zufall, dass in Märchen und Legenden Drachen eine speziell tragende Rolle spielen. Mit ebenso zweifelhaftem Wortgehalt. Und das Nessie, wie man es ja liebevoll nennt, gehört darum zur zoologischen Gattung der Kryptiden oder Kryptozoen. Das sind, wie das Wort sagt, Tierli, die es zwar gibt, sonst hätten sie ja keine eigene Gattung, wo sich aber gemeinerweise immer verstecken, definitionsgemäss.
Und wo ab und zu halt einmal entdeckt werden, auch nicht von Wissenschaftlern fotografiert wird. Von dem Nessie gibt es Fotos, da wird immer gerätselt. Sind es Fotomontagen, sind es bearbeitet? Wie auch immer, heutzutage kann man ja alles machen mit Fotos. Jetzt ganz zurück zu der Wissenschaft. Gibt es denn da Expeditionen zum Beispiel noch? Oder Forscher, die tatsächlich nach dieser 20 Meter oder über 20 Meter langen Seeschlange forschen?
Aber selbstverständlich, laufend, und zwar zum Teil mit riesigem Aufwand. Zwischen 1962 und 1972 hat es sogar das Loch Ness Investigation Bureau gegeben. Das klingt wie der FBI, oder? Wo zeitweise über 1000 Mitglieder hatte. Und eben zwischendurch durchaus wissenschaftlich. Man hat U-Boot runtergelassen, man hat mit Mikrofon geschafft, man hat Unterwasserfotos gemacht. Noch das letzte Jahr hat es eine grössere systematische Untersuchung mit Sonar gegeben, also mit Schallwellen. Es hört nicht auf. Es gibt ständig wieder entweder ein Fernsehprojekt oder ein Buchprojekt oder auch irgendwelche oft amerikanische Wissenschaftler, die hier ihr Mütli kühlen
wollen. Das ist der Verdacht natürlich nicht, dass man mit dem Tourismus ankurbelt oder das Zeitungsgeschäft oder das Mediengeschäft ankurbelt. Die Frage ist, was für Resultate haben denn all die Forschungen bis jetzt gebracht?
Immer wieder, sonst würden wir ja wahrscheinlich auch nicht mehr darüber reden, immer wieder eben angebliche Beweise. Zum Teil wissen wir, dass es böswillige Scherze gewesen sind. Es hat ein berühmtes Foto von 1934, wo wir alle schon mal gesehen haben, wo erst 1999, also 65 Jahre später, eingestanden worden ist, dass das ein Spielzeug-U-Boot war, mit einem selber gebastelten Hals und Kopf,
genau,
den man hier abgebildet hat. Es gibt dann auch, ich finde das wunderbar, an 1959 findet eine Fußspuren, wo sich dann später als Nilpferd-Fußspuren entpuppen, weil einer einen Schirmständer in Sand gedruckt hat, wo aus einem Nilpferd-Fuß gemacht worden ist.
Eben genau, da machen sich andere über die lustig, die glauben, dass es das Nessi eben gibt. Wir haben eine Online-Umfrage bei uns am Laufen, Martin Aliot. Da denken 61% der Leute, nein, das Nessi gibt es nicht. Was denken die Schotten, die Briten, über das Nessi im Loch Ness?
Also zum einen, das haben Sie ja auch schon erwähnt, ist, alle, die mit Tourismus zu tun haben, glauben natürlich fieberhaft daran, dass es das gibt. Und es kommt wahrscheinlich dazu, dass auf den britischen Inseln ein höherer Prozentsatz von Exzentriker lebt als im globalen Durchschnitt. Und dass wahrscheinlich darum bei uns mehr Leute noch sich mit dem Thema gläubig beschäftigen, als das nicht mehr anders der Fall wäre.
Ja, gut. Das hat natürlich auch trägt dazu bei, dass die ganze Mythenbildung da weiterlebt. Was glauben Sie, Martin Aliot?
Ja, selbstverständlich gibt es das.
Selbstverständlich, natürlich.
Journalismus haben Sie lebt von dem.
Lebt von dem, genau. Sie non è vero e ben trovato, könnte man da sagen, würde die Italiener sagen. Danke vielmals, Martin Aliot.
Merci auch.
Einen schönen Tag. Uns interessiert in ein paar Minuten, was dann der Gast, der uns heute begleitet in der Sendung, der Biologe und Tierfilmer Andreas Moser, zu den beiden Mythen, die wir Ihnen jetzt schon vorgestellt haben, sagt, aus wissenschaftlicher Sicht, das Loch Ness, also mit dem Nessi, oder der schwarze Panther, der im Mittelland von der Schweiz unterwegs ist.
Long before the sun came up, way out in the sticks, the headlights showed a two-rut road way back up in the pines. The first time I heard Johnny Cash sing, I walked the line. I got my thrill behind the wheel upon my daddy's lap. Grandpa rode co-pilot with a flashlight and a map. Came full out the window, it was in the summertime. First time I heard Johnny Cash sing, I walk the line.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line.
That day I know the time and place. It sounded like the whole thing came right down from outer space. I still can see those headlights and that dashboard in my mind. First time I heard Johnny Cash sing, I walked the line.
I find it very, very easy
to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
To my ears, I swear it sounds as good right now as anything I hear. I've seen the Mona Lisa, I've heard Shakespeare read real fine. Just like hearing Johnny Cash sing, I walk the line.
As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Rodney Crowell, wir schauen schnell die Verkehrssituation an. Verkehrsinfo, DRS von 9.33 Uhr, Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts sowie auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern, dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Emmen-Süd und Luzern-Zentrum und in der Region Basel auf dem Autobahnzubringer zwischen der Verzweigung Gellert und Basel-City. Wenn Sie jetzt gerade DRS1 eingeschaltet haben, die Sendung Treffpunkt redet über Tiermythen, die Tierlegenden. Wir haben es schon vom Schwarzen Panther gehabt, wir haben es schon vom Nessie im Loch Ness gehabt. Und bei uns in der Sendung ist der Tierfilmer und Wissenschaftler Andreas Moser von Netz Natur, der in ein paar Minuten zu diesen zwei Tierlegenden Stellung bezieht und die eine oder andere spannende Information dazu hineingibt.
Hit me, kiss me, lang wie nicht da. Hit me, küss me, vielleicht kannst du mich haben. Nimm me, bring me von da bis dort. Nimm me, bring mich, ich weiss nicht, ob ich will. Nimm me, bring mich doch in dein Himmelbett. Nimm me, bring mich, ich weiss ja nicht, ob ich will. Nimm mich nur jetzt Nacht zu dir heim. Nimm mich nur, ich bin gerade allein. Nimm mich nur, vielleicht sag ich nein. Vielleicht sag ich nein. Vielleicht bin ich da, kehr mich, belehr mich, sonst lohne ich dich doch. Schwärm und träum doch von deiner Glut. Träum nur von mir, ich weiss, das kannst du gut. Nimm mich, bring mich, lang mich nicht da. Hit mich, küss mich, vielleicht lohne ich doch. Nimm mich, bring mich von da bis dort. Nimm mich, bring mich dein Himmelbett. Nimm mich, bring mich doch in dein Himmelbett. Nimm mich, bring mich, weiss ja nicht, ob ich will. Nimm mich nur, heute Nacht zu dir heim. Nimm mich nur, ich bin gerade allein. Nimm mich nur, vielleicht sag ich nein. Nimm mich nur, heute Nacht zu dir heim. I
tag in nei vielleicht tag in nei vielleicht tag in nei vielleicht tag in nei vielleicht tag in nei.
Sie können ja oder nein oder vielleicht sagen in unserer Online-Abstimmung auf rs1.ch. Wir fragen Sie dort, gibt es den Yeti, gibt es das Nessie im Loch Ness oder gibt es den schwarzen Panther, der in den Wäldern rumgeistern soll im Mittelland? Wir haben es heute von den Tiermythen, von den Tierlegenden, wie sich die bilden und wie viel Wahrheit tatsächlich dahinter steckt. Es begleitet uns der Andreas Moser, Biolog und Tierfilmer. Es gibt ja auch die Mythen über Tiere, die es geben soll in den Regionen von unserem Land. Zum Beispiel sagt man, in Aarau soll es in der Kanalisation das sogenannte Haldentier geben. Jetzt, Andreas Moser, Sie kommen aus dem Basel-Ländischen,
wenn es mir recht ist. Basel, ja. Direkt Basel.
Ein direkter Basel, ja, aus dem Teig. Ja.
Nein, das nicht.
Gut, was gibt es aus dieser Region für Mythen, Legenden über Tiere, die es soll geben soll, angeblich?
Also ich besinne mich als Kind im Alschwiler Wald, das ist gerade vor dem Dorf von Basel, und dort gibt es ein Drachen, Brünneli, wo die Legende ist, dass dort der Ritter soll einen Drach unschädlich gemacht haben. Also die ganze Ritter-Georg-Geschichte vom Drach, der gestochen wird und bis hin zu den Nibelungen und so weiter. Der Lindwurm, das ist ein Wesen, halb Schlange, halb Fisch, halb immer Raubtier, zum Teil fürspähend und so weiter. Das ist natürlich in der Mythologie sehr weit verbreitet und hat wieder eine Entsprechung gehabt, möglicherweise bei Dinosauriern, wo man Skelettreste gefunden hat, am weit zurück, wo frühe Jäger und Sammler gefunden haben und das sehr wohl haben können interpretieren, was das für ein Tier war. Mhm. Weil die natürlich, wenn die ihre Tiere zerlegt haben, enorme anatomische Kenntnisse gehabt haben. Und die haben dann schnell begriffen, dass das irgendein Reptil ist. Und solche Mythen, da muss man etwas ganz Zentrales anschauen. Die Schrift und die heutige Überlieferungsform, die wir kennen, über Medien, jetzt im extremsten Fall, aber auch über Schriften, Zeichnungen und so weiter, das ist natürlich nicht sehr alt. Das ist über 10'000 Jahre, das ist mit den Ackerbaugesellschaften, mit den grossen Vernetzungen von Völkern, hat das angefangen, die Geschichtsschreibung. Und vorher ist alles über die mündliche Überlieferung.
Und das überlebt natürlich alles.
Unglaublich, oder? Ich meine, der Mensch, so wie man dass man ihn als Mensch bezeichnen aufgrund von der Fossilien, da gibt es etwa seit 1,5 Millionen Jahre. Und wenn wir dann einmal zurückschauen, was in den 1,5 Millionen Jahren alles für Tierarten gelebt haben und wieder ausgestorben sind, dann können wir dann schon auf spannende Vergleichsformen, die dann nachher diesen Mythentier gleichen.
Jetzt wollte ich schnell unseren Hörern noch Gelegenheit geben, sich zu melden, was für regionale Tiere gibt es bei Ihnen, wo mündlich überliefert seit Generationen gesagt wird, eben, wie es halten Tiere in der Kanalisation von Aarau? Was gibt es in Ihrer Region für Geschichten? Wir wären sehr froh, freuen uns, wenn Sie uns schnell ein Mail schicken, studio@rs1.ch, studio@rs1.ch oder Telefonnummer wäre 0848 440 222, 0848 440 222. Wir wollen in den nächsten paar Minuten, ausgehend von dem, was wir schon gehört haben, seit dem 9. Schwarzen Panther oder Loch Ness, auch noch ein über das Grundsätzliche reden, Andreas Moser. Was passiert mit uns Menschen, wenn wir von solchen Sachen, von solchen Legenden hören? Was regt das in uns an? Beweis gibt es ja keinen. Weder fürs Nessie noch für den schwarzen Panther, dass der tatsächlich rum ist.
Ja, man kann das auch noch weiterspinnen. Es gibt noch mehr sogenannte Kryptide, wo man davon
ausgeht. Das ist Kryptozoologie, was ich meine.
Das ist richtig. Die Wissenschaft. Die Wissenschaft der versteckten Tiere im Prinzip. Oder? Ja. Und da ist natürlich unglaublich viel da. Aber wir müssen einfach vielleicht einmal auch ein paar Gedanken da verschwenden, was es für Realitätsbegriff gibt. Wir haben einen heute in unserer westlich-wissenschaftlichen Gesellschaft. Wir glauben nur, was wir sehen. Aber existieren tut in den Köpfen der Leute noch ganz viel anders.
Mhm. Ist das ein Ärger für die Wissenschaftler, wie Sie einer sind, wenn das ständig genährt wird, vor allem in unserer Mediengesellschaft? Oder ist es vielleicht sogar eine erwünschte Publicity für die Forscher, wenn man da ständig über solche Legenden berichtet?
Ich muss vielleicht sagen, ich bin heute nicht mehr aktiv tätig in der Forschung, sondern ich bin einer, der Wissenschaft übersetzt. Also ich rede jetzt bereits über Kollegen, die eine andere Sache machen, die Forschung betreiben. Selbstverständlich ist natürlich das Thema immer wieder mit grossem medialem Interesse verbunden. Und das gibt natürlich dann, das kreiert Geld, das kreiert Aufmerksamkeit und so weiter. Also es ist an sich attraktiv, sich da reinzustürzen und so einfach mal ein paar Hunderttausend oder sogar Millionen für ein U-Boot auszugeben, wo man dann das Nestloch lässt, kurven mit entsprechender Aufmerksamkeit.
Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so eine Seeschlange, die über 20 Meter lang sein soll, seit der letzten Eiszeit, 10'000 Jahre, geben soll?
Nicht im Lochness, sondern im Meer gibt es zum Beispiel den Riemenfisch. Und der ist etwa 17 Meter lang, das grösste Tier, das man gefunden hat. Das ist ein Tiefseewesen, das man erst anfangs vom 21. Jahrhundert entdeckt hat, durch U-Boot und so weiter. Und da sind wir immer wieder Teil angeschwemmt worden. Und es ist eben interessant, dass in den Mythen von den Indianern zum Beispiel die Seeschlangen, also in Amerika gibt es, wenn man die Mythen anschaut, verschiedenste Loch Ness, wo soll so eine Schlange drin leben und so weiter. Und wenn man das anschaut auf der Zeitachse, dann muss man sagen, Amerika ist irgendwie zwischen 40'000 und 10'000 Jahren besiedelt worden über Beringstrasse aus Asien. Also viele Eltern können die Mythen gar nicht sehen, aber wenn eben die Mythen wandern mit den Menschen und nachher wieder an bestimmten Ort angesiedelt werden, dann entstehen so Geschichten und so Glauben sogar.
Da wird es auch gepflegt im Fall von Loch Ness, oder? Und dann wird es dort verortet, oder?
Was war Loch Ness? Natürlich, oder? Genau. Das ist klar.
Jetzt sind wir gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer uns alles mitteilen, was in den Regionen allenfalls für Tiermythen und Legenden da unterwegs sind. Ich gebe Ihnen gerne nochmal die Mailadresse studio@rs1.ch oder Telefonnummer 0848 440 222. 1974, also vor langen, langen Jahren, ist der Gerhard Bieri, der heute in der Nähe von Bayern lebt, losgezogen. Und sein Ziel war, den Tiger zu erlegen. Guten Morgen, Herr Bieri.
Ja, guten Morgen, Scheri.
Was ist denn das für eine Geschichte von dem Tiger, den Sie erlegen haben wollen? In der Schweiz übrigens, im Kanton Graubünden, ist das, glaube ich, passiert.
Das ist genau so. Ich wollte den nicht erlegen, sondern ich habe einen Kollegen, der hat einen Tierpark gezogen, der ist jetzt in Maliaso. Und der ist dann von Interlaken auf das Maliaso mit der ganzen Sache gezogen. Und er ist im Blick in der Tagesschau, überall ist sie grosse Bilder, sind mit einem Tiger abgebildet, wo dort oben Halbkur im Arella oben soll gesehen worden sein.
Und dann haben sie gesagt, und den hole ich mir, den fange ich.
Und dann habe ich mit dem Kollegen telefoniert und gesagt, da, Rolli, soll ich den schauen zu fahren? Und das habe ich dann mit der Polizei, mit der Kantonspolizei abgeklärt, wie man das könnte machen. Und da bin ich dann drei Tage auf Lauf Lauer gelegen. Und dann habe ich unterhalb von Haldenstein ist eine Burgruine.
Ja.
Und dort sehe ich dann nachher auf der Burg drinnen oben sehe ich einen Luchschläger. Und das war für mich natürlich klar gewesen, was das ist. Weil ich habe vorgängig, als ich dort angekommen bin, als ich die Spuren habe gesehen, weil ich habe mich mit diesen Tieren ein bisschen befasst habe, habe ich gesehen, das kann nicht ein Digger sein, weil ein Digger, der wird ein Rehbock, der ist gefunden worden, ein Gerissener.
Ja.
Der Digger fällt einmal an, den hat er nicht. Und da habe ich genau gewusst, das muss ein kleines Tier sein. Es hätte können ein Leopard sein. Das wäre das Gefährlichste für die ganze Sache gewesen. Aber dann habe ich mit dem Zoodirektor, dem damaligen, mit dem Herrn Weidmann telefoniert, weil ich ihn kenne. Dann sagt er, da, du den nicht weitersuchen. Er hat mir nicht gesagt, was es ist, weil bei Klopp-Analyse kann man ganz genau feststellen, was für ein Tier es ist. Und dann habe ich etwa zwei Tage später den Luchs gesehen und dann bin ich dann auf die Polizei abgehauen, habe die Funkgeräte abgegeben und gesagt, mir heiss. Was allerdings vorgängig passiert ist, als ich zur Polizei bin gegangen, Kantonspolizei, hat mir dann der Chef gesagt, jetzt müsst ihr etwas schauen. Jetzt wollen sie die Akte aufmachen, für den Degen abzuschiessen. Und da könnt ihr euch nicht vorstellen, das sind junge Typen dort, die sind mit Flopäden, die sind mit Schraubbüchsen, mit allen möglichen Heiden, die wollen den Degen abschiessen. Und das ist ja viel zu gefährlich, so etwas.
Sie haben ihn ja wollen fangen. Wie haben sie ihn dann wollen fangen?
Ich habe ein Narkosegewehr gehabt.
Ah, das Narkosegewehr.
Und Narkosepistole. Okay. Schon, ich hatte auch noch scharfe Waffen bei mir gehabt. Oder dann hat man dann in ein Netz da, wo das Auto verfrachtet und dann wäre ich ab mit dem auf dem Aliaso.
Herr Bieri, juckt es nicht jetzt, der schwarze Panther, der im Wald von Kestenholz im Mittelland unterwegs ist, den versuchen zu fangen? Sie lachen. Warum?
Weil ich kann nicht so recht glauben. Schaut, das war dann mit dem Digger auch so eine Sache, mit dem Ferroli, das war der damalige Besitzer, der lebt leider nicht mehr, der das Zoodmaliaso aufgebaut hat. Da hat mir gesagt, schaut, das kann eins sein, das Bregenz ist ein Zirkus gewesen. Und der hat Digger, und er hat den Dom dort gekannt, der hat gesagt, weisst, ich kenne den. Das könnte sein, dass der einen ab ist, und der hat das nicht wollen veröffentlichen, wegen der Panik von den Leuten. Oder?
Klar, das passiert ja immer wieder.
Bei dem schwarzen Panther, das ist... Hey, ich habe mit der Freundin vorhin geredet und ich bin skeptisch dort.
Mhm. Immerhin regt unsere Sendung zum Diskutieren an. Sie können auch noch schnell auf drs1.ch online abstimmen. Wir haben dort Abstimmung. Gibt es Yeti, gibt es den Schwarzen Panther, gibt es das Nessie in Loch Ness, ja, nein oder vielleicht. Geben Sie doch Ihre Meinung dort auch noch schnell ab zum Schwarzen Panther. Ist es im Moment über 60% von den Leuten, die sagen, nein, den gibt es nicht. Herr Bieri, herzlichen Dank.
Ja. Das ist aus der Katastrophal gewesen, was da alles geschrieben wurde und geredet wurde, oder? Das ist einfach
Das ist logisch, das regt die Fantasie an und auch das Geschäft von der Zeitung. Über das haben wir auch schon geredet. Danke vielmals, Herr Bieri. Merci.
Alles Gute.
Schöne Zeit. Ade, merci vielmals, Gerhard Bieri. Der schöne Geschichte aus dem Jahr 1974. Nach den 10 Nachrichten kümmern wir uns dann noch ganz ausführlich um den Yeti. Da sind nämlich Wissenschaftler tatsächlich dran, anhand von Zähn- und Haaranalysen DNA-Proben zu erstellen, um herauszufinden, gibt's den Yeti tatsächlich? Mythos, Tier und Legende. Das ist unser Thema in der Sendung Treffpunkte vormittag. Yeah.
And shaking me up so.
Sendung Treffpunkt am...
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Verkehr. Herzlich willkommen. Die Sendung Treffpunkt auf DRS1 versucht heute dahinter zu kommen, wie sich Tierlegenden, Tiermythen bilden und wie viel Wahrheit dahinter steckt. Wir haben es schon vom Schwarzen Panther in der ersten Stunde zwischen 9 und 10, der im Wald von Kistenholz im Mittelland unterwegs sein soll. Wir haben vom Nessie, dieser Riesenschlange in Schottland, oben geredet. Und jetzt dann geht es gerade um das legendäre Tier.
Eine Sagengestalt mit Fell und riesengroßen Tatzen.
Der Mann beschreibt den Yeti, den Schneemensch, der angeblich im Himalaya-Gebiet leben soll. Ein Mythos, den Wissenschaftler übrigens jetzt mit einer DNA-Analyse klären wollen, wie genau und warum dass das Zoologische Museum Lausanne ein grosses Yeti-Archiv hat, das erfahren Sie in ein paar Minuten. Mich gibt es tatsächlich, Tommy Scherrer, mein Name, habe auch ein bisschen Fell und normale Schuhnummer 42.
Sei solo, ma c'è qualcuno là. Rispondi, c'è qualcosa che non va, che non va. Da tempo non ci sentiamo più, da tempo non ci vediamo più. Tempo cancella tutto, sai. Tutto sai, tu dici che ti senti solo perché lei non c'è, il cielo è spento, ma la musica può farti compagnia, la musica la trovi in ogni via. La musica è una domenica speciale, musica è un sogno tropicale. Guardati intorno, dimmi cosa vedi, d'amore ce n'è più di quanto credi. C'è ragione che tu viva solo a metà, solo a metà, perché la musica ti fa compagnia, la musica strappa la malinconia, è la musica che respiri in ogni via, musica è una splendida magia. Compagnia, la musica ti strappa la malinconia, è la musica. Perché la musica ti fa compagnia, la musica ti strappa la malinconia, è la musica che respiri in ogni via.
Angelo Fabiani, 7 ab 10 ist es an diesem Donnerstagvormittag auf DRS 1. Eine Expeditionsgruppe von Mount Everest hat 1951 riesige Fußabdrücke im Schnee gesehen, hat die fotografiert und seitdem redet man bei uns im Westen vom Yeti, von dem riesigen Schneemensch. Sie sind mitten in der Sendung Treffpunkt, wo wir heute über Tiermythen und Legenden reden. Was steckt dahinter? Wie viel Wahrheit steckt in diesen Tiermythen rein? Und im Zusammenhang mit dem Yeti ist es offenbar so, dass das Zoologische Museum Lausanne mit britischen Wissenschaftlern von der Oxford University eine DNA-Analyse machen wollen, den Herbst, mit Haar und Zähnen, die möglicherweise von dem Yeti stammen. Wir haben versucht, mit dem Michel Sartori, dem Direktor vom Zoologischen Museum Lausanne, direkt Kontakt aufzunehmen, aber der ist unterwegs in Japan und darum hat der Crispin Zimmermann, der Produzent von unserer Sendung, kurz einen Mailwechsel gehabt mit dem Crispin Zimmermann. Was hat denn der Michel Sartori gesagt, woher denn das Material stammen soll, die Haare, die Zähne, wo man jetzt eine DNA-Analyse damit machen will?
Es gibt zwei Quellen. Einerseits hat man 1999 vom grossen, eigentlich fast Vater von dieser Kryptozoologie, von Bernard Hövelmans, das ist ein belgischer, französischer Zoolog, der mittlerweile gestorben ist, hat man im 99 einen grossen Stock, einen ganzen Fond von Bildern und Fotos und eben auch so Haar und Knöchel und Zähne von so Tieren, die man sollen, gelebt hat, geerbt. Und einerseits nimmt man von dort ein bisschen Sachen aus. Und zum anderen hat man auch Aufrufe gemacht bei dieser grossen Gemeinschaft von eben diesen Forscherinnen und Forschern, die vielleicht so Sachen lagern, dass man sagt, schickt uns das Zeug ein, wir tun es jetzt einmal untersuchen und jetzt einmal auf die Spur nach dem Yeti gehen.
Also damit ist klar, es gibt keinen neuen Fund, wo man irgendwelche Haare oder Zähne im Himalaya gefunden hat und dann aufgrund von dem sagt, ah, jetzt könnte es aber doch irgendwie etwas dran haben, an Wahrheit, weil 1951 hat man die ersten Fußabdrücke gefunden.
Das genau, also das Zeug ist manchmal 20, 30 Jahre alt, aber man hat einfach jetzt gesagt, man hat ganz neue Technologie, logische Möglichkeiten, eben das DNA, wo man jetzt herauslösen kann, wo man schauen kann, und vielleicht gibt es dann irgendetwas.
Warum gibt es überhaupt das Riesenarchiv? Lausanne, das Zoologische Museum, hat das grosses Yeti-Archiv. Was ist da dran?
Ja, da ist mir eben wie die Jungfrau zum Kind gekommen, hat mir der Michel Sartori geschrieben. Das Erbe, der Fundus von dem Bernard Hövelmans, haben sie einfach bekommen oder angenommen. Das ist ein Dossier, schreibt er da, mit 25'000 Text und Fotos und Illustrationen und Güterli und Schächterli und Pröbeli, weil der einfach das Leben lang das gesammelt hat, eben Sachen von einem Yeti, von einem Bigfoot, von all diesen Tieren, die man irgendwie eben mal gesehen hat, aber gleich nicht richtig. Und der ist richtig fasziniert gewesen, hat das dem Museum vermacht im 99. Und die hat dann gesagt, ja, wieso nicht, oder? Könnte ja sein, dass wir mal auf eine riesen Sensation stossen. Also tun wir einen Teil vom Museum einfach diesen Tieren oder diesen legendären Tier widmen.
Was denkt denn Crispin Zimmermann, der Direktor vom Zoologischen Museum Lausanne, der Michel Sartori, ob man den Yeti tatsächlich findet, ob es denn den Yeti gibt?
Ja, er hat mir da geschrieben im Mail, schön, Seppa, er wüsste es halt auch nicht, aber ein Versuch sei es wert. Und eben mit den neuesten technischen Mitteln, da kommt man ja vielleicht noch ein Spürchen näher an das an, was man bis jetzt weiss. Und vielleicht gibt es ja eine riesen Sensation und da wären natürlich dann die Lausanner weltberühmt auf einen Schlag. Vielleicht gibt es ja gar nichts, aber dann hat man es immerhin versucht.
Was Sie daheim glauben, das überlasse ich natürlich Ihnen. Wir haben ein paar Leute auch gefragt, glauben Sie, dass es den Yeti tatsächlich gibt? Da eine Antwort.
Der Reinhold Messner, wenn er sich nicht rasiert hat und ohne Bergschuhe auf den Himalaya aufklettert.
Soll das sein? Das ist mehr humoristisch natürlich gemeint. Von dem DRS1-Hörer, der Reinhold Messner als Yeti. Bei uns in der Sendung ist der Andreas Moser, der Wissenschaftler und Tierfilmer. Der Yeti, Andreas Moser.
Es ist einfach, einmal mehr ist es offen. Es ist immer noch ein Kryptid. Fußspuren, die können auch von einem Bär stammen, was es in dieser Gegend natürlich gibt, wo zum Teil auch bei uns, man weiss, dass die sehr weit aufsteigen, einfach wirklich immer laufen. Es gibt x mögliche Erklärungsversuche. Und was ich einfach dazu, dem Projekt von der Uni Lausanne muss sagen,
das ist... Zoologisches Museum Lausanne.
Entschuldigung,
ja.
Nein, selbstverständlich, genau. Zoologisches Museum. Dort ist es einfach so, dass wenn man das tatsächlich mit DNA-Analysen anschaut, dann wird man vielleicht einen Fund machen unwahrscheinlich nach meiner Einschätzung, aber man wird ganz Haufen von dieser ganzen Sammlung dann als Kalbsknochen und ich weiss, ich kann es einfach fortschiessen. Und die Frage ist, ob man diesen Mythos wirklich so will zerstören.
Eben, das ist nämlich die andere Seite, oder? Wenn man es dann weiss, ist der Mythos weg, allenfalls. Wir haben noch ein spannendes Mail bekommen. Die Antwort darauf in ein paar Minuten von Ihnen, Andreas Moses, Mail, wo nämlich fragt, im Zusammenhang mit diesen Tiermythen ist meistens die Rede von Einzelgängern und damit stellt sich auch die Frage, wie wollen sich denn die fortpflanzen? Antwort in ein paar Minuten.
See the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. But you can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear like a shadow that's by your side, I'll be. Silver in your hair, you won't have to ask if I still care. 'Cause as time turns the page, my love won't age at all. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. Like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart, I swear.
And tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. La 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 back with my wife in Tennessee. And one day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing. They went. For me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the
am 19 Minuten ab der 10. Am Anfang von dieser Sendung Treffpunkt auf DRS1, wo wir heute über Tiermythen und Tierlegenden reden. Wie entstehen die? Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Wir haben schon über Yeti geredet. Wir haben über den Schwarzen Panther, der im Schweizer Mittelland unterwegs ist. Wir haben über das Nessie geredet. Wir haben eine Online-Abstimmung. Und da hat es am Anfang von der Sendung innere Zustimmung gegeben. Die Leute haben gesagt, ja, wir glauben, der Schwarze Panther gibt es. Jetzt im Moment, bei dieser Abstimmung, ist bei allen drei Yeti, Schwarzer Panther, Nessie, die Prozentzahl deutlich über 50% von all denen, die sagen, nein, gibt es nicht. Yeti gibt es nicht. Schwarzer Panther gibt es nicht. Nessie gibt es auch nicht. Der Andreas Moser, der Biologe und Tierfilmer, begleitet uns ja heute in dieser Sendung, wo wir über Tiermythen und Legenden reden. Ganz kurz möchte ich nochmal auf den Yeti zurückkommen, wo wir vor ein paar Minuten darüber geredet haben. Den Fussabdruck aus dem Jahr 1951, den man fotografiert hat und der Anfang von dieser Legendenbildung war. Was könnte denn das für ein Fussabdruck sein?
Man weiss einfach, dass in der Region im Himalaya Bären leben, in tieferen Lagen natürlich, und da kann es immer wieder sein, dass es einmal ein Tier weit offen verschlägt und probiert auszuwandern. Mhm. Das ist so junge Männchen vor allem von Bären, die breiten sich aus und gehen dann halt auch in ganz unwegsame Gebiete.
Wir werden das in den nächsten paar Minuten über Unerforschtes aus dem Tierreich unterhalten und möchte da vielleicht auch noch gerade eine Frage beantwortet haben, die uns Gabriel Braunschweiler geschickt hat im Zusammenhang mit Tiermythen, wo sie sagt, meistens Einzelgänger beschrieben werden. Beim Yeti wäre es so, beim Nessie wäre es so. Und sie fragt, wie pflanzen sich die dann fort, wenn das alles Einzelgänger sind? Das wäre dann gar nicht möglich.
Das ist einer der ganz grossen Schwachpunkte von in der heutigen Zeit, von diesen Kryptiden, von diesen mystischen Wesen, und wo immer wieder da rumgeistern, ob es die gibt. Weil in früheren Zeiten ist natürlich die Bevölkerungsdichte auf der Welt viel geringer gewesen. Es hat viel mehr noch Räume gegeben, die unberührt gewesen sind. Und heute lebt eigentlich überall, wo menschliches Leben möglich ist, gibt es Menschen, die dort leben, und zwar in erheblicher Dichte. Das heisst, die Räume, die unberührten Räume, die werden immer kleiner. Und man muss ganz logisch davon ausgehen, dass so Tiere, wenn es die gibt, dass die sich mit fortpflanzen. Das heisst, es geht nicht nur um Einzeltiere, sondern um kleine Populationen. Und dass denn die wirklich so ohne jede Evidenz, dass man nicht wirklich einmal einen Toten findet oder wenigstens einen markanten Körperteil. Umgekehrt hat es dann eben ist es heute so, dass man solche Körperteile kann identifizieren. Also zum Beispiel die grosse Seeschlange, das ist, da gibt es einen Riemenfisch aus der Tiefsee, der immer wieder an die Oberfläche gespült wird und dann angeschwemmt wird an Land. Wir hätten jetzt auch können filmen unter Wasser mit U-Boot und so weiter. Und dort gibt es Populationen, die pflanzen sich fort. Das ist nur einer von den wenigen wirklich grossen Räumen, wo können Tiere unentdeckt sehr, sehr lange leben. Und beim Yeti ist es einfach so, dort stellt sich auch die Frage, für was wird er leben? Denn und man muss sich auch vorstellen, wir haben heute Möglichkeiten, wir haben Satellitenfotografie, wir können fliegen, Luftaufnahmen machen und so weiter. Also wir haben heute eine wesentlich bessere Möglichkeit, sämtliche Lebensräume auf der Welt.
Eigentlich schade, oder? Weil das zerstört alle Tiermythen, wenn man es dann tatsächlich versucht zu erforschen, wie es jetzt Forscher wollen, von der Uni Universität Oxford zusammen mit dem Zoologischen Museum, die wollen neue DNA-Analysen machen und so beweisen, ob es den Yeti gibt oder nicht.
Der Schwarze Panther beweist, dass wir ein Bedürfnis nach Mythen haben. Da taucht immer wieder auf. Und das ist ein uraltes Bedürfnis, das aus der Steinzeit kommt. Wo man alles nur mündlich überliefert hat. Und wir haben irgendwo so archetypische, in unserer menschlichen Biologie, so archetypische Schreckmuster. Also zum Beispiel das Raubtier, wo je nachdem auch uns kann gefährlich werden, das haben wir ganz tief im Hirnstamm, in unserer ursprünglichen Zone vom Hirn drin. Wir befriedigen die Gefühl, die archaischen, uralten Gefühle, selbst in der modernsten Gesellschaft, befriedigen wir eben mit diesen Mythen. Und darum haben die, auch die Tiere, die darin vorkommen, eine absolute Existenzberechtigung, wie die knallharte, wissens- und faktenbasierte Wissenschaft.
Andreas Moser, es gibt das Umgekehrte, dass man glaubt, hat aus wissenschaftlicher Sicht, das oder das Tier ist ausgestorben. Man hat ja zum Beispiel Versteinerungen von Tieren, wo man dann sagt, ja, das hat es mal gegeben, aber ist ausgestorben. Eins von diesen Beispielen ist, ist der Quastenflosser. Das ist so ein relativ grosser Fisch mit verschiedenen Flossen, glaube ich, nicht nur unten und oben, sondern auch auf der Seite. Sieht noch
vor allem ist es einer, der quasi ein Missing Link im Hinblick auf die Entwicklung auf die vierbeinige Fortbewegung.
Da hat man gemeint, er sei ausgestorben, glaube ich, vor 65 Millionen Jahren, aber siehe da, 1938 und 1997 hat man solche lebende Quastenflosser, lebende Fossile im Meer entdeckt. Was bedeutet das, solche Entdeckungen?
Also man muss vielleicht ein bisschen runterkommen von unserer Überheblichkeit von der Wissenschaft. Wir reden jetzt immer von unserem Kulturraum, vom westlich industriellen Kulturraum. Selbstverständlich haben die Fischer vor der südafrikanischen Küste immer wieder so Quastenflossen. Die haben gewusst, dass es da gibt. Oder? Man kann nicht sagen, die Menschen haben das nicht gewusst. Wir müssen unsere weltdominierende wissenschaftliche Sicht sehr stark relativieren und andere Völker, andere Kulturen mit anderen Ansichten, anderen Wissenselement, andere Vorstellungswelten, müssen wir einfach ein bisschen mit mehr Respekt
begegnen. Aber Hand aufs Herz, Andreas Moser, oder? Die Wissenschaftler haben es erst angenommen, wo sie so einen gesehen haben. Ich glaube ja nicht, dass ein Wissenschaftler schon, ich weiss doch auch nicht, 1938 und 1997 hat man einen Lebigen entdeckt oder gesehen, dass wenn jetzt so ein Fischer das 50 Jahre vorher einem Wissenschaftler erzählt hat, du, ich habe einen Quastenflosser gesehen, dass der das geglaubt hätte. Auch ein Wissenschaftler will es sehen und in den Händen haben.
Selbstverständlich, aber dass Urvölker und Naturvölker und Leute, Menschen, die immer extrem nah an der Natur leben, eine unglaubliche Fähigkeit haben, richtig zu interpretieren. Gutes Beispiel Sokapi. Sokapi.
Wie sieht das aus? Wie ist das für Sie?
Sokapi ist ein Antilope, der in Giraffenverwandtschaft gehört. Ein Waldgiraffe, kann man sagen. Dort hat es immer wieder die eingeborenen Geschichten gegeben, wo das erzählt worden ist, den Kolonisatoren. Und die haben die ausgelacht und gesagt, das ist eingeborene Geschwätze und das sind eben so Mythen. Mhm. Und dennoch ist dann plötzlich der Sokapi auftaucht, 1901 hat man es wissenschaftlich beschrieben, nach unseren Kriterien beschrieben und erst dann existiert es für uns. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaubliche Überheblichkeit von unserer Kultur.
Nochmal so ein Tier, über das wollen wir uns auch noch unterhalten, das ist der tasmanische Tiger. Ausgestorben oder doch nicht? Es ist ein wolfsähnliches Tier mit so tigerartigen Streifen hinten an den Flanken. Eine Einschätzung von Andreas Moser, ob es den tatsächlich noch gibt, weil es gibt Touristen, die sagen, ich habe ihn noch gesehen in Tasmanien, das ist eine Insel vor Australien. Eine Einschätzung zu dem Tier in ein paar Minuten.
Den besten Jahren, die dicken Autos fahren, stehen auf der Karriereleiter, komme nicht mehr weiter. Wahres Glück ist Kindersegen, spricht die angetraute Frau. Doch in der Nacht auf schrägen Wegen war es nimmer so genau. Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, wenn man schwitzt in die Hände, auch wenn's gar nicht so heiß ist. Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, ich hab's gar nicht bemerkt, aber danke, jetzt weiß ich's. Auf einmal pumpt in seinen Adern und es zucken die Synapsen. Sieht er schlanke Damenbeine, nach Möglichkeit den Schnapsen. Badet in Armani-Düften, legt die Hand um fremde Hüften. Warum sollen er Sklaven nicht einmal woanders schlafen? Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, wenn wer rechts überholt und der Fahrer ein Greis ist. Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, ich hab's gar nicht bemerkt, aber danke, jetzt weiß es. Bevor sie in der Hosen lahmen, gehen sie ins Haus der losen Damen. Bei Kerzenlicht und bei Champagner stellen sie dann fest, hurra, ich kann ja. Ich kann ja. Fällen, brauchen Fleisch mit frischen Zellen, lauern schon an allen Ecken, in Cafés und Diskotheken. Baggert er bei einem Model, grad so alt wie seine Tochter, tanzt er sich zu einem Trottel bei Smoke on the Water. Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, wenn wer rechts überholt und der Fahrer ein Kreis ist. Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, ich hab's gar nicht bemerkt, aber danke, jetzt weiß es. Am Tag ein Kanari, in der Nacht noch Ferrari. Wenn das kein Beweis ist für die Midlife-Crisis, ich hab's gar nicht bemerkt, aber danke, jetzt weiß ich.
Reinhard Fendrich, und wegen dem Verkehr muss jetzt im Moment niemand die Krise überkommen. Verkehrsinfo DRS von 10.29 Uhr in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Cham und Rotkreuz. Stau wegen einer Baustelle, sonst läuft's gut. Down on the beach, yeah. 3 Minuten über 10:30 ist es. Ein Tiermythos kann entstehen, weil das Tier, zum Beispiel der Yeti oder das Nessie, noch tatsächlich nicht gesehen worden ist, von einem Wissenschaftler irgendwie angelangt und untersucht hat können werden. Das kann zur Mythenbildung beitragen. Es gibt aber auch eine Mythenbildung, wo man sagt, das Tier ist ausgestorben. Und dann kommt Jahre später jemand und sagt, ich habe es aber gesehen. Und dann entsteht der Mythos, gibt es das sogenannte ausgestorbene Tier tatsächlich noch oder nicht? Und in den nächsten paar Minuten wollen wir genau über so ein Tier reden. Es ist der tasmanische Tiger, ein wolfsähnliches Tier, das eigentlich als ausgestorben gilt. 1936 ist das letzte Bärli in einem Zoo gestorben. Aber seitdem gibt es immer wieder Beobachtungen. Die letzte von einem deutschen Tourist im Jahr 2005, wo so ein tasmanischer Tiger auf der Insel Tasmanien, liegt vor Australien, gesehen hat. Andreas Moser, Biologe, Tierfilmer. Was sagt der Wissenschaftler da dazu?
Also, ich denke eigentlich, nach der Geschichte vom Schwarzen Panther, wo ja mehr als zweifelhaft ist, dass er existiert, kann man die gleichen Fragezeichen auch hinter der Beobachtung von einem tasmanischen Tiger das Fragezeichen setzen. Weil, wenn man meint und will etwas sehen, dann hat es natürlich die Imagination, spielt einem sehr häufig immer wieder einen Streich. Und,
aber damit stellen Sie all die, die sagen, ich habe ihn gesehen, eigentlich in Ecken von ein bisschen Hugo.
Würde es nicht unbedingt so sagen, weil wir Menschen haben in unserem Hirn, in unserem Gemüt, in unserem Gefühl und so weiter, haben wir andere Realitäten, als sie die Augen liefern. Und die Realitäten bestimmen genauso unser Leben wie das, was wir tatsächlich können anlangen und was wir sehen.
Könnte Ihnen das auch passieren? Dass Sie etwas sehen oder meinen zu sehen, weil Sie ja auch einer sind, der mit der Kamera unterwegs ist und versucht, anderen Geheimnissen auf die Spur zu kommen und vor allem auch uns Menschen zu sagen, wie wichtig eben die Natur und Tiere sind. Könnte Ihnen das passieren?
Die ganze menschliche Kreativität besteht eigentlich auf dem, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und dann muss man unterscheiden zwischen dem, was man tatsächlich erlangen kann und was die Realität ausmacht. Aber wir müssen es doch einfach mal klar sein. Nehmen Sie einen Hund. Mhm. Ein Hund hat eine völlig andere Realität als der Mensch, weil der hat eine Nase und der schmeckt Zeug, die wir nie sehen. Aber das ist eine Realität für den. Das gibt es für den. Und der hat ein ganz anderes, es ist nicht vorstellbar, wie die Geruchswelt von diesem Hund aussieht. Und wir sind quasi Stümper mit der Nase, was wir können wahrnehmen. Und was wir in unserem Hirn generieren an Bildern, an Vorstellungen, an Mythen und das, was tatsächlich noch hat uns, die Sinnesorgane, die uns zur Verfügung stehen, was die uns für ein Abbild von der Realität liefern, das sind zwei, das geht häufig auseinander. Und darum dürfen wir nicht allzu streng sein. Es wird einfach dann handfest, wenn irgendwelche praktische Massnahmen oder Forschungsgelder oder weiss ich was sollen eingesetzt werden, dann muss man dann langsam wieder mit den Füßen verboten
kommen. Genau, da wollte ich wieder einhaken. Genau das hat man gemacht bei dem tasmanischen Tiger, der angeblich ausgestorben soll sein und aufgrund von Beobachtungen.
Ist schon wahrscheinlich, weil man hat nach wissenschaftlichen Kriterien sehr intensive Suchaktionen gemacht. Mhm. Man müsste auch Beute finden von diesen Tieren und so weiter. Also es muss ein ganzes Begleitszenario stimmen, dass so ein Tier überhaupt leben kann. Wenn vielleicht noch einer noch übrig bleibt oder so, hat da nicht eine grosse Zukunft, weil effektiv die genetische Basis von dieser Population nicht da ist. Aber der wichtige Punkt ist ja, dass im Prinzip ein Haufen Tierarten gefährdet sind. Und genau.
Darf ich noch, ich will noch schnell bleiben. Oder jetzt versucht man, oder besser gesagt, vor 12 Jahren haben die Wissenschaftler versucht, mit einer DNA, mit einem Fötus, wo man in Alkohol
gelegt hat. Also man hat probiert, das Erbgut in eine Lei-Eizelle zu verpflanzen.
Und versucht quasi, den tasmanischen Tiger wieder ins Leben zu rufen. Was ist denn der Sinn von so etwas?
Also so etwas kann man sich überlegen, ob es sinnvoll ist, weil das vor sehr kurzer Zeit relativ ausgestorben ist. Ganz anders ist es mit denen, die weiter zurück ausgestorben sind. Und man muss einfach sagen, die menschliche Spezies ist dran, eine unglaubliche Zahl von Tierarten mit Geschöpfen auf dieser Erde der Ausrottung entgegenzutreiben. Es ist noch nie so schlimm gewesen wie heute, wie die ganze Geldgier Natur kaputt macht, Lebensräume zerstört. Und man kann nicht einfach ein Tier isoliert für sich anschauen, sondern ein Tier ist Teil von einem System, das alle Partner dazu braucht. Pflanzen, andere Tiere, Nahrungsketten, Parasiten und so weiter. Und wir sind dran, diese Lebensräume zu zerstören. Und wir würden viel gescheiter unsere ganze Intelligenz, einen Haufen Geld und einen Haufen Know-how dazu einsetzen, und vor allem auch viel, wie soll ich sagen, Herzblut. Das ist die Lebensräume und die Tiere, die Existenz auf diesem Planeten mit uns teilen kann, erhalten. Anstatt jetzt da irgendwelche Fantasiewesen probieren, mit irgendwelchen fragwürdigen Experimenten wieder anzuzüchten.
Klares Votum von Andreas Moser, vom Biolog und Tierfilmer. Nur haben wir im Moment halt auf unserer Welt andere Probleme und darum sind wahrscheinlich der Schutz der Arten ist irgendwie auf der Traktandenliste.
Die Ratingagentur, die Bank vor Spannung
hat. Wir haben es ja gehört in den Nachrichten, genau, das ist viel wichtiger, wieder die Arten, die allenfalls schon ausgestorben sind oder kurz vor dem Aussterben stehen. Unsere Sendung Tiermythen, Tierlegenden hat auch gefragt, bei Ihnen daheim, gibt es in der Region, wo Sie leben, solche Tiermythen, so Legenden? Und wir haben ein paar sehr schöne Geschichten bekommen und die wollen wir Ihnen allen erzählen in ein paar Minuten. Der Treffpunkt auf DRS1 hat heute den Mythos vom Schneemensch Yeti angeschaut, den Mythos vom Nessie im Loch Ness. Das sind zwei Tiere, wahrscheinlich, die im Bereich der Fabeltiere gehören. Und wir haben es vom Schwarzen Panther gehabt, der im Mittelland von unserem Land unterwegs sein soll. Und wir haben über den tasmanischen Tiger geredet. Eigentlich ist der ausgestorben, aber Beobachtungen beim Panther oder beim Tiger sagen das Gegenteil. Ja, wir haben beides gesehen, den Schwarzpanther und den Tasmanischen Tiger. Und so entstehen eben Legenden und Tiermythen. Und wir haben im Verlauf dieser Sendung Treffpunkt, da sind die Heike gefragt, gibt es denn aus der Region Tierlegenden, Tiermythen von Fabelwesen, die es tatsächlich soll geben oder mal gegeben hat oder was es vielleicht immer noch gibt. Crispin Zimmermann, Produzent von dieser Sendung, hat ein paar von ihren Mails jetzt bei sich. Und das eine nimmt aber zuerst mal, glaube ich, Bezug zum Loch Ness und zu dem Nessi, wo dort soll leben, die Seeschlange.
Da hat uns der Franz Glinz aus Bassersdorf, Zürich, geschrieben, dass er vor etwa 15 Jahren Journalist im Blick war. Und dann hat er auf so einer Expedition eben auf Schottland aufgekommen, dort Loch Ness den See runter mit einem U-Boot, etwa 20 Minuten, sei er dort umeinander gekurvt. Man hätte fast nichts gesehen. Extrem tief unten sei sogar das Wasser noch trüb und so sandig gewesen. Und als er dann rausgekommen ist, da hat er schon gedacht, also, was ist denn da los? Da hat es ja gar nichts in dem See rein. Dann sind sie ins Pub rein. Und dort hat er dann gesehen, wie die Einheimischen in grossen Mengen ausgezeichneten Whisky hinter den Schlitzern. Und dann hat er gewusst, aha, wird wahrscheinlich noch der eine oder der andere am Abend ein Ungeheuer gesehen hat in dem grossen See.
Hat er dazu geschrieben, ob er irgendwie Loch Ness Whisky heisst oder so? Nicht?
Man weiss es nicht. Man vielleicht hat es ein kleines Würmchen in der Flasche rein.
Könnte ja sein.
Dann haben wir von der Susanne Gardino aus dem Wattland ein Mail bekommen und sie schreibt in den französischen Alpen, da sei der Dahu die Heime. Ein putziges Kerlchen mit der Eigenart, auf der einen Seite kürzere Beine zu haben als auf der anderen. Das ist eine Mischung zwischen dem Steinbock, einem Gemsi, dann hat er aber einen Kuhschwanz und Bernhardiner Ohren, ein Dahu, wenn man in den französischen Alpen oben ist. Und aus dem Bergell hat uns eine E-Mail von der Irma Sigwart erreicht. Sie schreibt, sie hätten dort die Murgene, die sind in Bach und in Dorfbrünnen die Heime, eine Fischfrau. Und darum darf man den Kindern sagen, geh nicht zu nahe am Bach oder geh nicht zu nahe am Dorfbrunnen runter, sonst kommt eben die Murgene raus und zieht die rein. Und wenn man ganz lange in so einen Bergbach hineinschaut, dann sieht man dann plötzlich die silbrigen Schuppen im Wasser. Und das sehe sie dann eben.
Die Kraft der Imagination, die steckt eben in diesem Thema ganz stark drin. Tiermythen, Tierlegenden. Merci vielmals Ihnen daheim, dass Sie uns geschrieben haben. Andreas Moser, wir wollen es noch, solange Sie bei uns sind, benutzen. Tierfilmer, Biolog, die zwei Sachen, neben dem Nessi im Loch Ness, muss man noch vielleicht anschauen. Ein Dahu, kürzere Beine in den französischen Alpen, eine Mischung von Steinbock, Geiss und was weiß ich. Was könnte da dahinter stecken, hinter dieser Legende?
Also, hinter diesen verschiedenen Legenden ist ja spannend, dass es immer ein Kernle geworden hat. Und vorher haben wir geschaut, dass zum Beispiel Saurier-Skelett könnte, wo man gefunden hat und wo nachher tradiert worden sind, über lange Zeiträume von den Menschen immer wieder weiterverzählt, dass das könnte Grundlage sein von Drachenbildern oder riesigen Schlangen und so weiter, wo es ja gibt. Also, ich meine, in Südamerika gibt es Anaconda, die 10 Meter lang sind und Südamerika und Nordamerika hängen zusammen und die Geschichte, dass dort die nordamerikanischen Indianer immer wieder von so Wasserschlangen erzählen, obwohl sie die dort nicht gibt, hat durchaus kann man sich das logisch zusammenbauen. Und jetzt bei dem Dahu, bei dem Steinbock-Mischwesen, muss man einfach sagen, dass sich häufig Geissen mit Steinböcken kreuzen, die abhauen und entdeckt werden von Steinböcken oder umgekehrt, oder dass Geissböcke Steinböcke.
Das funktioniert decken. Biologisch.
Das funktioniert biologisch, die sind sehr nah beieinander. Und das Phänomen, dass Fabelwesen in den Berggebieten immer, das können Vögel sein, das können auch Vierbeiner sein, dass die immer auf der Hangseite kürzere Beine haben, damit sie besser am schrägen Hang können laufen. Das ist etwas, was man in diesen Geschichten immer wieder antrifft.
Aber umgekehrt ist ja dann nicht gelaufen, oder? Wenn sie umgekehrt laufen, geht's
das
dann
ist
gar
eben
nicht.
Die Logik vom Mythos, dass das eben dann nicht so muss stimmen. Vielleicht fliegen sie dann auch auf die andere Seite.
Also gut, schön. Die Kraft von der Vorstellung. Dann noch schnell Murgene, das ist etwas aus dem Bergell, die Fischfrau da. Was könnte es da auf sich haben?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir wieder da in der heutigen Zeit ganz andere Instrumente haben, zum Beobachten, was in einem Bach hineinläuft. Aber ich meine, früher hat es Forellen gegeben, wo es gibt ja heute noch, wenn man sie lässt.
Wo der Augenabstand so war.
Ja, das kann man sagen.
Ich hatte einen halben Meter in den Finger.
Einen halben Meter, nein, das ist ein bisschen untertrieben, ja. Einen halben Meter. Nein, aber dass es wirklich riesengroße Forellen gibt, das sind Fische, die können bis zu einem Meter groß werden. Mhm. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und wenn man natürlich immer so einen Bach hin, je nachdem man vielleicht ein bisschen angeheitert oder was auch immer, dann ist durchaus hat's Grundlagen für Mythen.
Manchmal wird es auch missbraucht, für Erziehungsgrundlagen zu schaffen.
Selbstverständlich.
Oder?
Aber ich glaube eigentlich, dass in früheren Zeiten man nicht so rational zweckorientiert gehandelt hat, wie das heute der Fall ist.
Was Sie daheim mitnehmen können, der Tierfilmer und Biologe Andreas Moser ist gar nicht irgendwie total negativ eingestellt, diesen Mythen gegenüber, Nessie, Yeti, schwarze Panda, sondern ich nehme mit, dass Sie uns sagen, die Imagination, die Vorstellungskraft gehört wie alles andere ganz selbstverständlich zu uns Menschen.
Solange es Geschichten gibt von Spinnen, die in der Yucca-Palme ticken oder regelmässig taucht wieder auf im Wallis, zum Beispiel im Berggebiet, dass man Vipern mit Helikopter ausgesetzt hat und so weiter, das kursiert, das kommt immer wieder, genauso wie der schwarze Panther, den man kann zurückverfolgen kann in verschiedenen Ländern in Europa, dass der immer wieder auftaucht.
Chaque fois qu'une chanson t'emmène à mon souvenir, je t'aimais comme une folle, je copiais les paroles d'un livre pour mieux te le dire. Toi tu ne le voyais pas, tu étais amoureux des derniers disques à succès.
6 Minuten vor den Elfen ist es der Hyperklassiker im Zusammenhang mit Spargeln. Das ist ja Rohschinken, allenfalls noch Sauce Hollandaise und noch ein paar Herdöpfel dazu. Das kennen Sie. Aber haben Sie schon mal probiert, einen Spargelweihe zu machen, einen Spargelkuchen? Wenn Sie das gern wollen, aber nicht recht wissen, wie, empfehle ich Ihnen unseren Ratgeber in etwa 20 Minuten. Da geht es nämlich um die Spargelweihe, den Spargelkuchen.
Hanging in and hanging on. Future for us, hanging in and hanging on. Lately it seems like our ship is sinking, and the only way out is overboard. But if this love goes down, well, I'm going with it. I still believe in us. Darling, I'll never give up. Hanging in, hanging on. 'Cause once we let go, then it's gone. But with some faith and some trust, still a future for us.
Is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door.
Help yourself to my lips, to my arms, and then let's.
Das war Tom Jones und der Reto Scherer schon in meinem Nacken.
Hallo, ich
komme. Der kommt nach der.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.